Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Sie leben in zwei Welten. Das mexikanisch-deutsche Ehepaar Susi und Eleazar Tello Habich. Zurzeit sind sie in Deutschland und betrachten ihre mexikanische Heimat aus der Ferne. Vor kurzem haben sie erfahren, dass es vor ihrem Zuhause in Mexiko eine Schießerei gegeben hat. Drogenkartelle kämpfen dort unerbittlich um die Macht und es gibt ständig Verletzte und Tote. Das klingt dramatisch. Aktuell befindet sich das Ehepaar mit seinen beiden Kindern im sicheren Deutschland. Noch. Und ich freue mich, Sie hier in Wetzlar begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Sonja Kilian und ich bin gespannt, was die beiden noch alles zu erzählen haben. Von der Kultur in Mexiko und von ihrer Arbeit bei der Missionsgesellschaft DMG Interpersonal. Schön, dass wir uns hier im Radiostudio treffen können. Danke, dass ihr gekommen seid. Susi und Eleazar Habich. Tello Habich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind auch total froh, dass wir hier sein können.
Hola, muchas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes.
Das war ein bisschen Spanisch.
Ja, falls es Ihnen ein bisschen Spanisch vorkam, das hieß einfach Hallo, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir hier sein können.
Susi Habich ist Deutsche und Eleazar Tello ist Mexikaner.
Genau.
Zumindest auf dem Pass. Aber wenn man euch hier so kennenlernt, dann könnte man das auch umgekehrt vermuten oder denken, ihr seid beide Mexikaner. Wie fühlst du dich denn mittlerweile, mehr als Deutsche oder als Mexikanerin? Du bist jetzt hier bunt angezogen, bist sehr lebendig und fröhlich.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich frage mich das auch oft. Ich bin ja schon seit 26 Jahren mit der DMG unterwegs und schon seit 24 Jahren in Mexiko. Ich glaube, man wird so eine Mischung mit der Zeit. Aber ich bin nicht so eine wirklich typisch Deutsche. Also ich bin sehr lebenslustig, fröhlich, rede gerne, ziemlich gerne bunt an. Aber ich habe auch meine deutsche Seite. Also ich liebe Pünktlichkeit, ich liebe Ordnung und Struktur und ich liebe auch direkte Kommunikation. Und die Mexikaner sind sehr indirekt. Also das gibt so ein paar Sachen, die ich immer noch schwierig finde, obwohl ich schon so lange in Mexiko wohne. Aber ich bin bestimmt eine gute Mischung aus Mexiko-Deutschland.
Ihr wart jetzt ungefähr ein Jahr lang hier in Deutschland, auch wegen eurer Kinder, nehme ich an.
Ja, also es wird ein Jahr dann im August. Wir kommen immer ein ganzes Schuljahr nach Deutschland, damit unsere Kinder hier ein ganzes Schuljahr machen können.
Wie unterscheidet sich denn euer Alltag in Mexiko von dem in Deutschland, so ganz praktisch gesehen?
Also ich denke, für unsere Kinder ist es ähnlich, weil sie einfach zur Schule gehen, Hausaufgaben machen. Klar, das Schulsystem ist anders, aber so ganz grob ist das ihr Job. In Mexiko haben wir ganz andere Aufgaben als hier. In Mexiko arbeiten wir in mehreren Bergdörfern, die wir regelmäßig besuchen. Und hier in Deutschland sind wir wirklich viel unterwegs. Also unsere Aufgabe hier in Deutschland ist Reisedienst, von unserer Arbeit erzählen, Gemeinden besuchen, Gemeindeveranstaltungen, persönliche Kontakte, persönliche Besuche. Und wir sind eigentlich täglich fast unterwegs und vor allen Dingen an den Wochenenden. Also hier ist unser Leben fast noch verrückter als in Mexiko.
Eure Arbeit ist anders, aber wie ist das Lebensumfeld, der Lebensstandard?
Ja, auch ganz anders. Also in Deutschland ist es echt bequemer zu leben, angenehmer zu leben, einfacher zu leben. Strom ist meistens da, Wasser, man dreht einfach den Wasserhahn auf. Wir haben dort oft kein Wasser, oft gibt es bei uns Stromausfall, Internet. Und es ist einfach unsicherer dort, weil wir halt eben auch mit der Drogenmafia, hast du ja schon erwähnt, zu tun haben. Auch überhaupt die Kriminalität ist in Mexiko natürlich viel höher. Also wir empfinden Deutschland als sehr sicheres Land, natürlich auch der Wohlstand. Klar, viele Deutsche beklagen sich auch über verschiedene Dinge, aber wir finden, dass man in Deutschland sehr bequem leben kann, dass man sehr gut hat, wie die Leute wohnen. Was man sich alles leisten kann, was man essen kann. Wir lieben auch das deutsche Essen, wir lieben das Einkaufen und die Vielfalt. Da, wo wir wohnen, gibt es nicht so viele Sachen zu kaufen. Also wir genießen die Zeit in Deutschland schon sehr, wissen aber auch, dass wir wieder zurückgehen nach Mexiko und wissen auch, dass es unseren Kollegen und unseren Geschwistern auch in Mexiko nicht so gut geht. Und auch wegen der Schießerei, die du erwähnt hast, die Gewalt ist da und wir leiden auch mit und wissen, dass es ihnen eben nicht so gut geht. Und das ist auch so ein bisschen unsere Realität, das beides. Ne? Deutschland genießen, Mexiko auch vermissen. Wir vermissen auch unsere Kollegen, unsere Geschwister dort und freuen uns auch, dass wir im August wieder zurück können.
Was vermisst ihr am meisten?
Wir würden wahrscheinlich beide sofort sagen, die Menschen. Also unsere Missionarskollegen, die Tarahumaras, mit denen wir arbeiten, mit denen wir in den Bergdörfern zusammen sind, in der Gemeinde. Besondere Freunde auch. Ich vermisse besonders die Kinder. Also ich mache halt dort Kinderarbeit und man ist so ein bisschen auch Mutter für die Kinder, weil die oft vernachlässigt werden. Manche Kinder werden auch von ihrer Mutter verlassen. Und das ist so ein bisschen unsere Hauptaufgabe, so Kinder zu Jesus hinzulieben. Und diese Kinder vermisse ich. Ich bin besonders in Kontakt zu einer, die jetzt auch ein Handy hat und mir ab und zu mal WhatsApps schreibt. Also sie schreibt mir eigentlich mindestens jede Woche einmal, wann kommst du endlich zurück? Ich vermisse dich. Und dann muss ich ihr halt sagen, ja, erst im August. Und dann werden wir leider auch wieder umziehen. Aber also ich vermisse hauptsächlich die Kinder. Der Eleazar ganz sicher auch mexikanisches Essen. Ich mag mexikanisches Essen auch, aber ich erfreue mich gerade an den vielen deutschen Leckereien, die es in Mexiko nicht gibt. Aber der Eleazar, der vermisst Tortillas, Tacos, probiert ab und zu mal Tortillas zu machen aus Maismehl, aber das wird nicht so gut hier in Deutschland. So das Scharfe auch, ne, so Salsa, manchmal macht er sich eine scharfe Salsa. Aber der Eleazar und meine Kinder vermissen garantiert auch das mexikanische Essen.
Das ist jetzt eine Sache, so der Lebensstandard, ob man jetzt Strom hat und wie es einem mit dem Essen geht. Aber dann gibt es ja auch noch wichtigere Dinge, wie zum Beispiel medizinische Versorgung. Wie sieht das aus, wo ihr da in Mexiko lebt?
Ja, es ist okay für so Grundbedürfnisse. Es gibt zwei kleine Kliniken in der Kleinstadt, in der wir leben, wo man auch behandelt wird, gerade wenn es so Notfälle sind. Ich hatte mal einen Spinnenbiss, da wurde ich sofort behandelt, weil mein ganzer Körper angeschwollen ist. Da habe ich sofort dann Medikamente bekommen, so Gegengift. Es gibt bei uns auch giftige Schlangen, wo man sofort das Gegengift braucht, sonst stirbt man halt. Solche Sachen sind da, aber wenn man jetzt so spezielle Dinge hat und Fachärzte braucht, da muss man dann halt in die Hauptstadt fahren, Chihuahua, das ist 4 Stunden, oder nach Parral, das ist so 2,5 bis 3 Stunden, da gibt es auch Ärzte. Wir haben den großen Vorteil und das Privileg, dadurch, dass wir über Deutschland angestellt sind, eine deutsche Krankenversicherung zu haben. Die meisten Mexikaner haben es nicht. Und die können sich dann eben auch das nicht unbedingt leisten, ins Krankenhaus zu gehen oder zu einem Facharzt zu gehen, und gehen dann einfach nicht. Oder gehen und verschulden sich bis zum Rest ihres Lebens. Also wir können dort schon medizinische Betreuung für uns bekommen, auch für unsere Kinder. Aber für die Tarahumaras und für die Mexikaner ist es oft schwierig.
Wo genau lebt ihr in Mexiko, wenn ihr dort seid? Oder wo wart ihr zuletzt? Wie sieht's da aus?
Genau. Also wir leben in einer Kleinstadt, die heißt Huachochi. Wir wohnen in Huachochi und ziehen nach Cuauhtémoc. Das sind alles schwierige Worte. Wir waren in einer Kleinstadt bis jetzt, so 14.000 Einwohner, aber sehr dörflich und auch umgeben von vielen Dörfern und umgeben auch von Bergen. Also wir wohnen in der sogenannten Sierra Tarahumara. Das ist wirklich ein bergiges Gebiet, wo auch die Tarahumaras leben. Wir wohnen aber nicht richtig in so einem Bergdorf, sondern in einer Kleinstadt, wo es Zivilisation gibt, wo es vor allen Dingen auch Schulen gibt. Also ich habe nicht Homeschooling gemacht, sondern meine Kinder waren dort in einer mexikanischen Schule. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also wir wohnen in einer Kleinstadt, wo es auch ein paar Geschäfte gibt. Also alles, was man so zum Überleben braucht, gibt es dort. Und ja, 3 bis 4 Stunden entfernt von größeren Städten.
Eure Kinder sprechen dann wahrscheinlich Spanisch und Deutsch, beides?
Ja.
Und also wechseln die Schulen, je nachdem, wo
genau.
Ihr gerade lebt.
Englisch können sie eigentlich auch und ein bisschen Tarahumara lernen sie auch. Aber sie können am besten Spanisch. Also ihre erste Muttersprache, obwohl ich ja die Mutter bin, ihre erste Muttersprache ist Spanisch, die zweite Deutsch, und Englisch haben sie irgendwie auch ein bisschen auf dem Weg mitgekriegt. Das ist oft so bei Missionarskindern. Sie hatten auch ein bisschen Englischunterricht. Aber sie können sich in allen 3 Sprachen gut zurechtfinden. In Deutschland fühlen sie sich ein bisschen unsicher mit Deutsch, vor allen Dingen schriftlich. weil sie ja dort eigentlich nie Deutsch schreiben müssen. Ich rede immer Deutsch mit meinen Kindern dort, damit sie es auch nicht vergessen. Sie machen so ein paar kleine Fehler noch, aber sie sprechen richtig gut Deutsch, haben auch überhaupt keinen Akzent. Und ja, die Lucy, meine Tochter, die macht gerade ihren Realschulabschluss, hat gerade diese Woche Prüfung. Gestern hatte sie eine schriftliche Deutschprüfung, die wahrscheinlich super gelaufen ist.
Spannend.
Würde ich mal hoffen.
Schön. Und wo sind die Kinder lieber? Können die das überhaupt sagen? Lieber in Deutschland oder in Mexiko?
Also sie werden das oft gefragt. Mhm. Und es ist schwer für sie, das zu beantworten. Aber ich glaube schon, die Tendenz ist eher Mexiko. Mhm. Weil sie dort einfach viel öfter sind, viel länger gelebt haben. Sie sind beide dort geboren. Und sie sind beide einfach dort mehr aufgewachsen. Also wir sind immer 4 Jahre in Mexiko und dann 1 Jahr in Deutschland. Und deswegen ist Deutschland auch irgendwie ihre Heimat, aber nicht so sehr wie Mexiko. Also Mexiko ist schon eher ihre Heimat, wo sie sich zu Hause fühlen, wo sie sich auch sicherer fühlen, wie man sich benimmt, was man macht, was man nicht macht. Hier müssen sie sich immer so reinfuchsen, wenn wir wieder nach Deutschland kommen. Aber ich auch. Nach 4 Jahren komme ich nach Deutschland und denke, oh nein, wie geht es nochmal? Wie tankt man nochmal? Hier muss man selber tanken, einkaufen, nein, Hilfe, es gibt keine Plastiktüte. Das Thema darf man natürlich gar nicht sagen. Wir kriegen in Mexiko alles in Plastiktüten eingepackt. Wir müssen gar nicht selber einpacken, ne? Wir kommen hier beim Aldi überhaupt nicht mit, so schnell geht das. Und dann verändert sich auch so viel wieder. Also dieses Mal, als wir nach Deutschland kamen, so viel Veränderungen. Das ist für meine Kinder auch nicht ganz so einfach, sich immer wieder auch in Deutschland einzugewöhnen. Aber ich finde, sie machen das super und sie kommen auch gut in der Schule zurecht, obwohl das Schulsystem so anders ist. Sie haben das auch ein bisschen gelernt, zu wechseln zwischen den beiden Kulturen. Und ich glaube, es ist ein toller Schatz für unsere Kinder, dass sie in beiden Kulturen aufwachsen, dass sie sich in beiden Kulturen bewegen können, dass sie beide Sprachen gut können. Wir sind sehr gespannt, wie die Zukunft von unseren Kindern weitergeht, wenn sie sich dann mal entscheiden müssen, ne, wo studieren, wo Ausbildung machen. Das ist im Moment noch nicht klar.
Jetzt sind das sehr viele äußere Dinge. Wie tankt man, wie kauft man ein? Aber wie sieht das aus mit Beziehungen und wirklich der tieferen Kultur, die man ja nicht so auf den ersten Blick sieht, erkennt und wo man sich dann einleben muss? Merkt ihr da auch immer mehr Unterschiede? Also wie Deutsche so ticken, wie sie drauf sind, wie man Beziehungen pflegt?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen was anderes, wenn man Missionar ist. Weil in diesem Jahr in Deutschland ist ja eigentlich unser Hauptjob, unsere Freunde zu besuchen. Also wir besuchen auch neue Leute, neue Gemeinden, aber ein ganz großer Teil ist, vertraute Leute zu besuchen, Gemeinden, die wir kennen, Gemeinden, die uns unterstützen, Familie. Und wir haben eigentlich nur schöne Begegnungen. Also ich glaube nicht, dass wir in dem Jahr so den deutschen Alltag erleben. Also wir erleben nur freundliche Leute. Der LSA ist manchmal so erstaunt, weil Deutschland hat ja so ein bisschen den schlechten Ruf, kalt zu sein, vielleicht unfreundlich, ernst. Und von unserer Erfahrung her, auch bei den Besuchen, die wir machen, ist es eigentlich immer so, dass wir so herzlich empfangen werden. Alle Leute bekochen uns, alle Leute freuen sich, dass wir kommen. Wir werden überall umarmt und herzlich begrüßt und alle Leute freuen sich, dass wir da sind. Und ich glaube, das ist eben nicht so repräsentativ für den deutschen Alltag, ne? Ja. Aber wir erleben Deutsche als wahnsinnig freundlich und herzlich.
Was tut ihr als Eltern, um euren Kindern ein stabiles Fundament zu geben, inmitten all dieser Veränderungen und der Kulturunterschiede?
Wow, ja, das ist eine tolle Frage, Sonja.
Oder Frage, läuft das alles intuitiv?
Nee, gar nicht. Also das läuft sehr bewusst. Aber es ist eine Frage, die mich auch wieder fast zu Tränen rührt, weil unsere Kinder natürlich in gewisser Weise heimatlos sind. Nicht heimatlos sind, aber auf der Suche nach ihrer Identität, wo ist meine Heimat? Weil es ist nicht 100% Mexiko, es ist nicht 100% Deutschland, aber es ist 100% Jesus. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir tun können als Eltern, dass unsere Kinder wirklich Jesus als ihren Angelpunkt haben, als ihre Heimat haben, als ihr Zuhause haben und diese feste Beziehung zu Jesus. Ich glaube, das ist das, was unseren Kindern Halt und Hoffnung und auch Orientierung gibt in ihrem Leben. Und das haben sie auch beide. Also beide unserer Kinder sind früh zum Glauben gekommen, haben sich frühzeitig für Jesus entschieden und das immer mal wieder auch bestätigt, haben sich dann auch vor ein paar Jahren taufen lassen und sie gehen wirklich ihren Weg mit Jesus. Und ich glaube, das gibt ihnen und auch uns Halt in diesen ganzen Wechseln, dass wir einfach in Jesus unsere Heimat haben.
Und dann natürlich auch die Beziehungen, die man zu anderen Christen hat, die ähneln sich dann wahrscheinlich auch, ob in Mexiko oder in Deutschland. Man fühlt sich verbunden, wenn man andere Menschen trifft, die das gleiche Fundament haben.
Auf jeden Fall. Und das erleben wir auch ganz oft, dass also Gemeinde ist wie eine Familie. Und das erleben wir in Mexiko. In Mexiko war es schwer, tatsächlich auch die Gemeinde, die wir mitgegründet haben, zu verlassen. Das ist auch unsere Familie. Da leiden wir auch mit, wenn wir von schweren Sachen hören, von Krankheiten. Da beten wir für. Wir haben auch immer mal wieder einen Videocall mit unseren Kollegen. Das ist auf jeden Fall so, dass wir das als Familie empfinden, aber in Deutschland auch. Und das ist auch total schön. Es ist aber schwierig für unsere Kinder, dass wir jetzt nicht jeden Sonntag in die gleiche Gemeinde gehen. Wir haben natürlich eine aussendende Gemeinde, die ist bei uns in Mannheim.
Die euch unterstützt Dienst.
Wir haben mehrere Gemeinden, die uns finanziell unterstützen, aber eben auch eine Gemeinde, die uns aussendet, zu der wir gehören sozusagen, auch als Mitglieder. Da sind wir leider nur sehr, sehr selten sonntags, weil wir die meisten Sonntage halt woanders unterwegs sind. Und das, da habe ich mir so Sorgen gemacht um meine Kinder im Vorfeld, weil ich dachte, meine Kinder brauchen eine geistliche Heimat. Und jedes Wochenende woanders ist natürlich total anstrengend. Und ich habe vorher schon gebetet, dass meine Kinder in Deutschland einen guten Jugendkreis finden, wo sie freitags hingehen können, wo wir oft noch nicht unterwegs sind. Und ich hatte auch schon so einen Jugendkreis im Kopf in Sinsheim, wo wir wohnen in der Nähe. Und dann habe ich dafür gebetet. Und Gott hat das echt so geführt, dass sie in diesen Jugendkreis jetzt gehen können. Und da sind sie wirklich fast jeden Freitag. Und da gehören sie jetzt dazu. Und das ist so ein bisschen ihre geistliche Heimat geworden. Und da bin ich Gott einfach auch so dankbar, dass er das so geführt hat. Und wir müssen hier gar nicht hinfahren, weil direkt da auf dem Buchenauer Hof, wo wir wohnen, bei der DMG, gibt es Jugendliche, die da auch hingehen. Und die nehmen sie dann mit und machen auch öfter was. Und wir sind richtig froh, dass unsere Kinder da integriert sind. Und das ist so ein bisschen ihre geistliche Heimat jetzt in Deutschland geworden.
Wenn man euch so sieht und hört, Mexikaner, Deutsche, dann fragt man sich, also ich habe mich jedenfalls das gefragt, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Und da habe ich im Vorfeld schon euch angekündigt, dass ich gern mal den Eleazar fragen würde danach, damit er auch zu Wort kommt und ja, mal seine Sicht der Dinge beschreibt. Eleazar, wie hast du denn deine deutsche Frau kennengelernt?
Ja, da sind wir alle immer sehr gespannt.
Bueno, gracias a Dios que me pusieron a trabajar con ella.
Gott sei Dank kam sie in mein Leben dadurch, dass wir in einem Team zusammenarbeiten mussten.
Ella estaba trabajando ya con niños y llegué yo después de que ella ya había realizado un trabajo.
Sie hat eine Arbeit unter Kindern aufgebaut und ich bin dann dazugestoßen.
Me unieron a su equipo y juntos empezamos la fundación de una iglesia.
Wir haben dann zusammen ein Team gebildet und gemeinsam in diesem armen Viertel eine Gemeinde gegründet.
Al principio fue un poco difícil porque ella es alemana y quería todo correcto. Yo soy mexicano.
Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil sie ist ja Deutsche und sie wollte immer alles so ganz genau. Und ich bin halt Mexikaner und ja, das ist halt ein bisschen anders.
Y pues así un poco difícil fue, pero empezamos a trabajar juntos y vi que lo que ella me pedía era bueno para mí.
Also am Anfang war es ein bisschen schwierig und dann haben wir zusammen gearbeitet und einander besser kennengelernt und dann habe ich irgendwie gemerkt, sie tut mir gut.
Desde el principio pues vi que era una misionera muy simpática y atractiva, pero pues quería conocerla más.
Und ich habe von Anfang an irgendwie gesehen, dass es eine tolle Missionarin ist und auch attraktiv. Und dann habe ich gedacht, oh, die muss ich ein bisschen näher kennenlernen.
Y así fue que trabajando juntos, nuestras diferencias, vi que más bien era una fortaleza que podía ser un complemento ella para mí y yo para ella.
Und dann habe ich gedacht, es ist doch gut, dass wir so unterschiedlich sind. Da können wir einander ergänzen.
Podíamos habernos enojado por nuestras diferencias y separado, pero Dios puso en nuestros corazones que eso nos iba a hacer crecer.
Das hat er jetzt echt schön gesagt. Also er hat gesagt, wir hätten uns auch ärgern können über unsere Unterschiede und trennen, aber wir haben uns entschieden, das ist unsere Stärke, dass wir unterschiedlich sind und so können wir dann uns auch in der Arbeit ergänzen und ein gutes Team bilden.
Fue entonces que le pedí si quería ser mi novia con perspectivas para casarnos.
Und dann habe ich sie gefragt, möchtest du meine Freundin sein, mit dem Ziel, dass wir heiraten.
Ella se sorprendió, no esperaba que yo le dijera eso.
Und in diesem Moment war sie sehr überrascht, weil sie das gar nicht erwartet hatte.
Y tuve que trabajar un poco en convencerla, como a pesar de nuestras diferencias, pues eso podrían ser nuestras fortalezas.
Und ich musste ein bisschen daran arbeiten, sie davon zu überzeugen, dass es ein gutes Projekt ist.
Y gracias a Dios aceptó después de un tiempo de pensarlo y de orar.
Und Gott sei Dank hat sie das Angebot dann angenommen, nachdem sie eine Weile gebetet und darüber nachgedacht hatte.
Y pues ahora ya tenemos 17 años felizmente casados.
Und inzwischen sind wir seit 17, fast 18 Jahren glücklich verheiratet. Wir haben nämlich am 7.7.2007 geheiratet.
Y fue así como pues empezó nuestra historia. Y gracias a Dios realmente ha sido un complemento ella para mí y creo que yo para ella.
Und das ist unsere Geschichte, so wie sie begonnen hat. Und jetzt im Rückblick kann ich nur sagen, dass wir einander gut ergänzen und dass es einfach ein gutes Projekt war, zu heiraten.
Muchas gracias,
Eleazar.
Das war Eleazar Tello und seine Frau hat ihn übersetzt. Susi, wie siehst du diese Zeit des Kennenlernens im Rückblick?
Ja, spannend. Also es war definitiv nicht Liebe auf den ersten Blick. Es war am Anfang wirklich auch ein Kulturschock. Ich war schon ein paar Jahre in Mexiko gewesen, habe aber trotzdem immer noch gekämpft mit der Kultur. Und ich hatte eigentlich so die Idee, ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, Mexikaner zu heiraten, so grundsätzlich.
Aber warum?
Die Mexikaner sind ja eigentlich so Machos, ne?
Also du hattest Vorurteile.
Vorurteile. Ich meine, viele Mexikaner sind auch Machos. Entschuldigung an alle mexikanischen Machos, die diese Sendung hören.
Also es gibt schon eine Entschuldigung an die, die keine sind.
Genau. Es ist schon eine gewisse Tendenz. Und dann auch ein gewisses Rollenverständnis und auch so dieses, also ich bin der Chef und ich unterdrücke dich und du musst einfach nur das tun, was ich dir sage. Aber so ist der Eleazar ja gar nicht. Von daher ist er nicht so der typische mexikanische Macho. Und
wie sah denn das Projekt aus, an dem ihr dann gemeinsam gearbeitet habt? Er hat ja gesagt, ihr habt euch auch gut ergänzt.
Genau. Also ich hatte in einem Armenviertel schon begonnen, eine Arbeit für vernachlässigte Kinder aufzubauen, einen Kinderclub und vor allen Dingen auch Nachhilfeklassen.
Du bist damals schon mit der DMG nach Mexiko gegangen.
Genau, ich bin mit der DMG eigentlich schon im Jahr 2000 ausgereist, zuerst ins Sprachstudium. Das habe ich in Texas gemacht, fast ein ganzes Jahr Spanisch. Das war sehr gut, kann ich nur empfehlen, dass man genug Zeit investiert in das Sprach- und Kulturstudium. Und dann bin ich 2001 nach Mexico City ausgereist und habe dann dort auch im Zusammenhang mit der Gemeinde vom Eleazar ein Projekt unter Kindern angefangen. Es gab wirklich eine Person, die so die Hände im Spiel hatte. Ich meine, natürlich Gott, aber Gott hat eine Person gebraucht und das war der Pastor vom Eleazar. Das war ein chilenischer Missionar. Durch den ist der Eleazar auch zum Glauben gekommen in Mexico City. Und der kannte den damaligen Missionsdirektor von der DMG, den Manfred Bluthart. Und der hat gesagt, Manfred, schick uns Missionare nach Mexiko. Und dann hat er mich geschickt, nur kurz zusammengefasst, es war schon ein bisschen längeres Drama.
Hast es dir noch länger überlegt, ob Mexiko das Richtige ist?
Ich habe darauf bestanden, eine Reise zu machen, um das kennenzulernen und bin zusammen mit dem Missionsdirektor gereist und habe mir das vorher angeguckt. Ich hatte sehr große Zweifel, aber nach der Reise dann nicht mehr. Und dann bin ich 2001 ausgereist, habe dort eine Arbeit aufgebaut und mit Kindern. Da war er noch gar nicht da, da war der Eleazar noch in Guatemala. Der hat in Guatemala seine theologische Ausbildung gemacht, 4 Jahre lang. Und 2004 kam er dann zurück und dann hat die Gemeinde gesagt, gründet doch zusammen dort eine Gemeinde. Mit den Kontakten, die ihr habt durch die Kinderarbeit, wir wollen da gerne eine Gemeinde gründen. Eleazar ist der Pastor. Und du bist die Helferin. Und es gab noch eine amerikanische Missionarin. Also wir als Dreierteam von 3 Singles haben zusammen dieses Gemeindegründungsprojekt ans Herz gelegt bekommen. Und das war am Anfang gar nicht so einfach. 3 Singles, 3 Kulturen, 2 starke Frauen, 2 starke Persönlichkeiten. Und der Eleazar kam gerade wieder nach 4 Jahren Guatemala und war jetzt halt der Pastor, der Chef. Und kannte sich selber gar nicht mehr so richtig aus und war halt auch der Mexikaner. Er ist von seiner Art her auch eher bedächtig. und dass er sich Dinge überlegt und eher langsame Schritte geht. Und ich bin eher so, los geht's, krempeln mir die Ärmel hoch. Und mir war es einfach zu langsam. Und deswegen gab es am Anfang oft Konflikte. Aber die Konflikte gab es eigentlich nur im ersten Jahr. Dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und dann haben wir uns auch gut verstanden. Und dann kam so langsam das, was er jetzt erzählt hat. Ich konnte mir das am Anfang gar nicht vorstellen, weil wir so unterschiedlich sind. Aber diese Unterschiedlichkeit braucht Gott wirklich, um was Tolles zu machen. Und deswegen sind wir wirklich glücklich verheiratet, arbeiten zusammen. Ich hätte es mir am Anfang nicht vorstellen können, aber ich denke jetzt, ja, das war genau richtig. Ich wollte auch gar nicht nach Mexiko, ich wollte eigentlich nach Afrika. Aber so, der Mensch denkt, Gott lenkt und Gottes Pläne sind immer die besten.
Was sind denn die Bedürfnisse, die die Mexikaner haben aus eurer Sicht? Zuerst jetzt mal das Soziale. Du hast ja im sozialen Bereich gearbeitet für Kinder. Was wird da gebraucht? Wo ist die Not am größten in Mexiko?
Also meine erste Antwort ist Jesus. Sie brauchen Jesus. Ich meine, das wissen wir, ne? Alle brauchen Jesus in Deutschland wie in Mexiko. Aber man sieht wirklich, was das für einen Unterschied macht, wenn die Menschen Jesus kennenlernen. Also diese geistliche Not, geistliche Verlorenheit, das bedeutet ja auch oft, dass man keine Perspektive hat, keine Zukunft. Und das ist auch ein Thema in Mexiko, auch bei der Jugend. Also wir haben ja immer viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Viele gehen nicht zur Schule. Viele haben auch überhaupt kein Selbstbewusstsein, überhaupt keine Idee, was sie können. Viele denken, sie sind nichts wert. Sie werden auch oft so behandelt. Auch gerade die indigene Volksgruppe, mit denen wir arbeiten, die haben oft das Gefühl, wir sind überhaupt nichts wert. So dieses zu erkennen, Gott liebt mich. Gott hat einen guten Plan für mich. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, auch damit ich leben kann und damit ich auch für ihn leben kann. Und dann auch was aus meinem Leben zu machen. Also dieses Zukunft und Hoffnung, das ist so ein bisschen unser Vers, Jeremia 29, Vers 11, wo es darum geht, dass Gott Pläne für uns hat und Zukunft und Hoffnung. Und das fehlt den Tarahumaras und das fehlt den Mexikanern oft, dass sie Zukunft und Hoffnung haben. Deswegen ist es total wichtig, Projekte zu haben mit Kindern, mit Jugendlichen, auch Schulprojekte. Also wir machen immer Nachhilfeklassen, wir bieten immer Nachhilfeklassen an, da wo wir jetzt sind auch. Und wir ermutigen auch die Kinder und die Jugendlichen, wirklich zur Schule zu gehen und den möglichst hohen Schulabschluss, den sie machen können, zu schaffen. Nicht alle Mexikaner, nicht alle Tarahumaras werden studieren, aber dass sie wenigstens die Grundschule fertig machen oder die weiterführenden Schule, dass sie lesen und schreiben lernen, dass sie dann auch die Chance bekommen, eine Berufsausbildung zu machen. Und ein anderes großes Thema in Mexiko und auch bei den indigenen Volksgruppen ist Alkohol. Also Alkoholabhängigkeit. Das ist ein großes Thema, weil es gehört einfach oft zur Kultur dazu. Bei den indigenen Volksgruppen gehört es zu ihrer Religion dazu. Und da versuchen wir auch irgendwie den Kindern eben beizubringen oder den Kindern, Teenies, Jugendlichen erst gar nicht anzufangen mit Alkohol, Drogen, weil es ist wahnsinnig schwer, da später zu helfen, dass sie wieder rauskommen. Also das ist bestimmt noch eine von den großen Nöten. Das ganze Thema Abhängigkeiten, Süchten, aber vor allen Dingen Alkohol.
Drogen ist auch ein schwieriges Problem. Ich habe euch schon zu Beginn, als ihr hier angekommen seid, mal darauf angesprochen und habe es ja auch in der Anmoderation erwähnt, dass es da viel Gewalt durch die Drogen gibt. Es wird aber nicht viel darüber gesprochen, habt ihr gesagt.
Also wir sprechen nicht darüber. Es wird natürlich viel darüber gesprochen, selbst in den Nachrichten oder so. Aber wir sind bei dem Thema sehr vorsichtig, weil die Drogenmafia um uns herum ist und uns beobachtet. In der Straße, wo wir wohnen, gibt es immer jemanden, der dazu abgestellt wird, uns zu beobachten. Wo gehen wir hin? Wo kommen wir her? Was machen wir? Und deswegen sind wir einfach vorsichtig, dass wir irgendwie nicht negative Kommentare sagen oder so. Oder wir würden unseren Leuten auch nie sagen, nehmt keine Drogen oder unterstützt die Drogenmafia nicht. Wir äußern uns einfach gar nicht zu dem Thema. Wir unterrichten die Bibel, erklären ihnen, was Jesus für tolle Pläne mit ihrem Leben hat. Und dann ergibt sich vieles von alleine. Wobei bei uns jetzt mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, Drogenkonsum gar nicht so ein großes Thema ist wie Alkoholkonsum, aber eher das Thema Drogenanbau. Drogenanbau und Drogengeschäfte, das ist bei uns halt Drogenanbaugebiet, wo wir wohnen.
Mhm. Kann man da Unterschiede feststellen in Mexiko? Wir haben jetzt ziemlich allgemein gesprochen, die Mexikaner oder Mexiko. Wo sind denn die Probleme am größten? Ist das auf dem Land, in der Stadt, in gewissen Regionen Mexikos?
Ja, also Mexiko ist ja ein Land, wo es ein paar wenige Reiche gibt. Die sind sehr reich und die Schere ist halt einfach wahnsinnig groß. Und es gibt viel Armut. Es gibt aber die Armut natürlich in der Großstadt, in der Stadt, aber auch in den Dörfern. Also Armut ist ganz sicherlich ein großes Thema. Und da, wo die Menschen arm sind, ist es halt auch oft damit verbunden, dass sie nicht zur Schule gehen, dass sie diese Schulausbildung nicht haben. Und das ist natürlich dann ein Teufelskreis, dass sie dann auch keinen Job bekommen, kein Geld verdienen und dann werden sie leicht auch ein Opfer für die Drogenmafia. Aber ich würde sagen, Mexiko ist nicht gleich Mexiko. Es gibt relativ wenig so Mittelschicht in Mexiko. Es gibt die ganz Reichen, das sind wenige, dann gibt es ein paar in der Mittelschicht, aber es gibt einfach viele Arme und ganz Arme, also manche auch wirklich, die ums Überleben ringen, also Existenzminimum. Wo wir arbeiten, bei den Tarahumaras gibt es tatsächlich Kinder, die verhungern. Das stellt man sich bei Mexiko gar nicht so vor. Die Tarahumaras heiraten sehr früh, beziehungsweise bekommen sehr früh Kinder, schon ab 12, 13, 14 und viele Kinder sterben und viele Kinder sterben auch an Unterernährung, auch an Krankheiten. Ich komme immer wieder auf die Tarahumaras zurück. Du merkst irgendwie, ne? Ich kann gar nicht irgendwie so über Mexiko reden, ohne auf die Tarahumaras zu sprechen zu kommen, weil da ist einfach unser Herz und da ist halt auch unsere Arbeit. Und da sehen wir halt auch gerade so die Nöte. Und wir sehen auch besonders die Nöte bei den Indigenen, weil die oft schlecht behandelt werden. Auf die wird herabgeschaut. Es gibt wirklich so Rassismus auch unter den Mexikanern. So oder dieses Klassendenken, ne? So auch es gibt unterschiedliche Hautfarben.
Wie groß ist denn die Volksgruppe der Tarahumaras?
Also man schätzt sie auf 100.000. Man weiß es aber nicht so genau. Also manche kann man halt zählen, weil sie irgendwie auch in der Stadt wohnen oder leicht zu erreichen. Aber es gibt wirklich viele noch sehr verklüftete Bergdörfer, die weit weg sind. Und da kommt, glaube ich, der die Volkszählung macht, gar nicht unbedingt vorbei. Aber ungefähr 100.000.
Und die haben eine eigene Sprache.
Oh ja.
Die habt ihr auch gelernt?
Ja, also wir haben es versucht und wir versuchen es auch weiterhin, aber es ist eigentlich eine Blamage, dass wir nach 8 Jahren sie nicht wirklich flüssig sprechen können.
Also auch Eleazar?
Nee.
Kann die Sprache nicht? Nicht
also
gut?
Ein bisschen. Also sagen wir es mal so, die Sprache ist wirklich schwer und ganz anders als Spanisch. Also mit Spanisch kommt man gar nicht da weiter beim Lernen. Wir haben mehrere Kurse gemacht. Es gibt ein tolles Material, was amerikanische Missionare entwickelt haben. Das haben wir auch gemacht. Aber wir können es nicht wirklich richtig sprechen, weil man dazu eigentlich mal mehrere Jahre in so einem Dorf gelebt haben muss, wo man nicht mit Spanisch durchkommt.
Und die Tarahumaras sprechen aber nur ihre Sprache oder können die Spanisch?
Gott sei Dank gibt es viele, die Spanisch können. Und deswegen können wir unsere Arbeit trotzdem gut machen. Also wir bemühen uns trotzdem, so viel wir können, auf Tarahumara zu sagen. Aber wir arbeiten auf der einen Seite mit Tarahumaras, die zweisprachig sind, also die Tarahumara und Spanisch können. Je jünger, desto mehr lernen Spanisch auch in der Schule, also die zur Schule gehen. Und dann arbeiten wir auch mit Übersetzern. Und das ist eigentlich auch toll. Also am Anfang fanden wir es auch eher peinlich, so dass wir das brauchen. Aber jetzt finden wir es eigentlich eher toll, weil dadurch haben wir Tarahumaras als Team, als Teil unseres Teams, die die Sprache können, die Kultur können und die auch schon zum Glauben gekommen sind. Und dadurch haben die auch eine Aufgabe und wir brauchen die. Also wir sagen denen auch immer wieder, ohne euch würde es gar nicht gehen. Das ist total gut für ihr Selbstbewusstsein. Und sie wollen ja auch nützlich sein für Jesus. Und deswegen gibt es Bergdörfer, wo wir nur mit Übersetzern unsere Bibelgeschichten, unsere Bibellektionen halten können. Aber das ist toll. Also wir haben ein Bergdorf, wo wir auch regelmäßig hingehen. Da ist eine Tarahumara-Frau, die ist schon zum Glauben gekommen, die hat sich taufen lassen. Und das war immer meine Übersetzerin von den Kinderklassen. Und dadurch hat sie selber so viel gelernt, dass sie das jetzt eigentlich schon selber machen könnte. Also da sind immer noch Missionare tätig, aber wenn die weg sind, dann kann sie das übernehmen. Also es ist sozusagen eine Notwendigkeit, die wir haben, weil wir die Sprache nicht so gut können, wie wir sie eigentlich kennen können würden. Aber dadurch kommen Tarahumaras mit rein in die Arbeit und lernen auch selber mehr von der Bibel und wachsen.
Was sind da eure Ziele und Wünsche bei der Arbeit mit den Tarahumaras?
Ja, natürlich, dass viele zum Glauben an Jesus kommen, dass Gemeinden gegründet werden und dass die Tarahumaras selber zu Jüngern werden, die Jünger machen. Also, dass sie selber nicht nur gerade zum Glauben kommen und sagen, oh schön, ich komme jetzt in den Himmel, sondern dass sie selber dann wieder anderen das Evangelium weitersagen, dass Gemeinden gegründet werden, dass auch Leiter geschult werden. Wir wollen auch Gemeinden gründen mit Tarahumaras als Pastoren und nicht wir als Missionare oder die Mexikaner, die keine Tarahumaras sind. Das ist auch unser Ziel. Das ist auch unser Ziel für unsere nächste Etappe. Gemeindegründung, aber auch Mitarbeiterschulung und Leiterschaftsschulung unter den Tarahumaras.
Verändert sich das Leben positiv der Tarahumaras? Auch ja, all die Schwierigkeiten, mit denen sie kämpfen, gibt es da Verbesserungen? Was strebt ihr da an, so im sozialen Bereich?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Veränderungen, wenn Menschen Jesus kennenlernen. Im sozialen Bereich ist eigentlich unser Hauptauftrag, den wir sehen, uns um die Kinder zu kümmern. Und wir wollen auch wieder Nachhilfeklassen aufbauen und das vielleicht auch ein bisschen größer aufziehen. Also im letzten Term haben wir das gemacht in einer Gemeinde, wo wir aber auch inzwischen bis 50 Kinder erreichen. Aber das vielleicht auch ein bisschen größer aufziehen in der neuen Stadt, wo wir hingehen. Nachhilfeklassen und Kinder zu ermutigen, in die Schule zu gehen.
Bildung auch, ist euch da ganz
also Bildung
wichtig.
Also Bildung ist echt ein wichtiges Thema. Aber natürlich auch nur im Zusammenhang mit dem Geistlichen, mit Jesus. Also wir sind nicht nur ein soziales Projekt. Und wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen, Jesus, die Bibel. Sie sollen einfach ein Fundament für ihr Leben bekommen, auch zu erkennen, was die biblischen Prinzipien sind für Ehe, für Familie. Da gibt's auch ganz viele Nöte, also ganz viele. Ich habe das vielleicht schon mal ein bisschen angedeutet, viele Mütter, die Familien verlassen, Ehen, die kaputt gehen, Gewalt. Klar, auch wenn die so früh Kinder bekommen, ne? Ich meine mit 13, 14, die haben natürlich überhaupt keine Reife, da auch Mütter zu sein, Väter zu sein. Die Beziehungen gehen oft auseinander, es gibt oft Gewalt. Auch wegen dieser Hoffnungslosigkeiten, ich habe es auch, glaube ich, schon mal gesagt, Selbstmordrate. Also wir möchten auch wirklich in die Kinder investieren und in die Jugendlichen, damit sie später mal eine gute Familie haben, damit sie eine gute Ehe haben und damit sie erkennen, wie Gott Ehe und Familie gemeint hat durch die Bibel. Und deswegen ist eigentlich unser Hauptschwerpunkt immer Bibel, Bibel, Bibel.
Hast du vielleicht eine persönliche Geschichte, die du erzählen kannst von einer Freundschaft, von Tarahumaras, die du kennengelernt hast, die dich bewegt haben?
Du willst mich zum Weinen bringen, gell? Ja, oh, da könnte ich jetzt natürlich 1000 Geschichten erzählen. Ich erzähle wirklich gerne die Geschichte von einem Mädchen, die heißt Alexa. Das ist ja auch ein Name, den man sich gut merken kann. Die haben wir kennengelernt, da war sie 9. Die haben wir kennengelernt durch unsere Nachhilfeklassen, durch eine Freundin, die gesagt hat, ach, da habe ich eine Nachbarin und die möchte vielleicht mal mit. Und die haben wir mitgenommen. Wir haben dann gemerkt, irgendwie gibt's keine Mutter dazu. Sie wohnt bei der Oma. Wir haben sie dann, ich habe dann gesagt, ich kann die ja nicht einfach mitnehmen. Ich muss ja die Oma fragen. Dann haben wir die Oma gefragt und die Oma so, nimm sie mit. Dann hat sie ihr noch ein Schimpfwort hinterhergerufen und dann haben wir gedacht, oh weia, was hat die für ein Leben? Dann hat sie mich, beim ersten Gespräch hat sie zu mir gesagt, gell Susi, wir Frauen werden dazu geboren, dass wir leiden müssen. Mit 9 Jahren, da habe ich gesagt, oh weia. Und dann habe ich einfach mehr von ihrem Leben erfahren. Die Mutter hat sie verlassen. Die Mutter hat dann immer neue Beziehungen gehabt mit anderen Männern. Dadurch hat sie mehrere Halbgeschwister, also von der Mutter mit anderen Männern. Und sie war immer das ungewollte Kind. Sie war immer so das Aschenputtel. Und sie hat immer gesagt, ich bin hässlich, ich bin dumm, ich kann nichts, ich bin eine Last. Und dann war ich so entsetzt, habe gesagt, wo hast du diese Idee denn her? Wer hat denn das zu dir gesagt? Ja, das sagt mir meine Mutter immer. Also diese Mutter, die sie eigentlich bei der Oma abgesetzt hat, kommt ab und zu mal wieder so in ihr Leben rein, um mir zu sagen, du bist nichts wert, du bist hässlich. Und da haben wir jetzt einfach eine Veränderung gesehen. Die Alexa ist jetzt mehrere Jahre bei uns in der Gemeinde, in den Nachhilfeklassen. Wir haben ja allerdings auch ein Stipendium organisieren können für eine christliche Schule, wo sie jetzt auch hingehen kann. Und sie hat sich einfach so verändert, weil sie erlebt hat, dass sie was wert ist, dass Jesus sie liebt. Und man muss ihr das allerdings oft sagen. Als ich jetzt nach Deutschland gegangen bin, hat sie mir Briefe geschrieben und gesagt, wie soll ich das jetzt hier überstehen ohne dich? Wer sagt mir denn jetzt, dass ich schön bin? Ich hoffe, dass es ihr viele Leute sagen und ich hoffe, dass sie es wirklich versteht, dass sie von Gott geliebt ist. Und sie hatte immer so die Idee, wir haben sie immer gefragt, wir fragen öfter mal die Kinder, was willst du werden, wenn du groß bist? Und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht zum Militär, vielleicht zur Polizei. Das sind in Mexiko nicht so gute Berufe wegen der Korruption. Und als wir sie zum letzten Mal gefragt haben, was möchtest du werden, wenn du groß bist, hat sie gesagt, Missionarin und Lehrerin. Und das ist einfach schön. Es ist einfach schön zu sehen, dass, ja, dass man so investiert, ne? So, du kannst nicht die ganze Welt verändern, aber du kannst was dazu beitragen, dass sich die Welt für eine Person verändert. Und da ist ja Alexa so ein Beispiel, aber es gibt viele andere Beispiele. Dass wenn so die Liebe Gottes in ein Herz fällt und der Mensch begreift, ich bin geliebt, Gott hat einen guten Plan für mich. Ich bin nicht eine Last, ich bin nicht irgendwie ein Unfall, sondern dieses Gott hat einen Plan für mein Leben, dann verändert das wahnsinnig viel. Und das wünsche ich mir, dass es für viele noch wirklich Realität wird.
Habt ihr auch persönliche Freundschaften, zum Beispiel zu einer ganzen Familie, ihr mit euren Kindern und eine Familie von den Tarawara oder dass du eine gleichaltrige Frau hast, mit der du dich besonders gut verstehst?
Also wir haben mehrere gute Beziehungen zu Tarawaras, aber ich glaube, unser bester Freund, der Osmar, das ist irgendwie interessant. Also der ist der beste Freund von uns allen. Also von uns beiden und von unseren Kindern. Also unsere Kinder sind 14 und 16 und der Osmar ist 21 und der arbeitet auch mit uns. Also das ist unser Übersetzer und so. Er hat auch Eltern. Er hat auch tolle Eltern. Die Eltern kommen auch in die Gemeinde. Die Mutter arbeitet auch mit. Also er ist nicht irgendwie jemand, den wir jetzt adoptiert hätten oder so, aber irgendwie schon. Also wir sind doch irgendwie auch seine Eltern oder ich bin seine mütterliche Freundin. Elias heißt irgendwie so ein väterlicher Freund. Und den mögen wir einfach so gerne, als wäre er Familie. Also das ist eine besondere Freundschaft. Und der leidet auch echt dadurch, dass wir jetzt ein Jahr nicht da sind. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Person, die meine Kinder am meisten vermissen.
Mhm, er gehört zur Familie.
Ja.
Wie sehen eure nächsten Schritte in Mexiko aus? Ich weiß, ihr habt was Neues vor. Ihr geht auch woanders hin.
Genau. Also vor den nächsten Schritten graut es mir, weil die nächsten Schritte ist erstmal Umzug planen. Und wir haben noch keine neue Bleibe. Wir haben noch kein neues Haus oder Wohnung im neuen Ort. Das ist echt ein Gebetsanliegen, dass wir da noch was finden. Aber wir werden zurückfliegen am 11. August. Und dann 2 Wochen danach beginnt schon die Schule für unsere Kinder. Die werden an dem neuen Ort in Cuauhtémoc, wo wir hinziehen, ihre letzten 2 bis 3 Schuljahre in einer Mennonitenschule machen. Das ist auch mit ein Grund, warum wir da hinziehen. Die sind auch schon in der Schule angemeldet. Also Schulplatz haben wir schon, nur noch kein Haus. Aber wir haben halt relativ wenig Zeit dann umzuziehen. Wir müssen natürlich alles packen, alles mitnehmen. Die Stadt, wo wir jetzt hinziehen, ist eine größere Stadt mit 200.000 Einwohnern, wo viele Tarahumaras wohnen. Viele Tarahumaras kommen aus den Dörfern in die Großstädte, um dort Arbeit zu suchen. Zum Teil werden sie auch rausgeschmissen von der Drogenmafia, wenn sie da nicht mitarbeiten wollen. Und da gibt es echt viele Tarahumaras und da ist unser nächstes Projekt, eine andere DMG-Familie zu unterstützen, eine Gemeinde zu gründen. Das wird unsere Hauptarbeit sein, aber es ist alles neu. Also es wird alles neu aufgebaut. Die Familie, die schon dort ist, die haben schon damit angefangen, einmal im Monat ein Bibelstudium für Tarahumaras anzubieten, was auch gut aufgenommen wird. Und wir werden dann uns ergänzend mit einbringen. Ich vor allen Dingen mit der Kinderarbeit, vielleicht auch wieder in Nachhilfeklassen. Eliasa denkt auch ein bisschen in Richtung Leiterschulung. Das wird unsere neue Aufgabe im neuen Ort sein. Der Grund, warum wir umziehen, ist die Schulbildung unserer Kinder. Dadurch, dass es diese deutschstämmigen Mennoniten gibt, gibt es einfach bessere weiterführende Schulen. Dort werden unsere Kinder auch ihren Schulabschluss machen. Das ist dann nach der 12. Klasse sowas ähnliches wie Fachabi. Damit hätten sie auch bessere Chancen, dann auch in Deutschland vielleicht zu studieren, wenn sie sich dafür entscheiden. Und dass auch die andere DMG-Familie ein Team gesucht hat. Und die DMG gesagt hat, oh, ihr könntet das doch zusammen machen und euch da ergänzen in der Arbeit. Und das war irgendwie auch eine Bestätigung von Gott. Und auch, dass die Aufgaben, die wir hatten, die Gemeinde, die wir gegründet haben, die Projekte, die wir in den Bergdörfern hatten, auch weitergeführt wird von anderen Missionaren. Deswegen sind wir auch total froh, dass wir nichts allein aufgebaut haben, sondern wir haben immer geguckt, dass wir mit anderen Missionaren, auch wenn es geht, mit Mexikanern am besten zusammenarbeiten, mit Einheimischen auch mit Tarahumaras, dass die Arbeit dann auch ohne uns weitergeführt wird.
Ihr möchtet Gemeinde gründen. Wie interessiert sind Mexikaner an Religion, am christlichen Glauben?
Also bei den Tarahumaras ist es so, dass sie ja einen ganz anderen religiösen Hintergrund haben. Das sind ja Animisten, also sie haben Angst vor bösen Geistern.
Anders als der Rest von Mexiko.
Genau, der Rest von Mexiko ist überwiegend katholisch, geprägt, aber auch immer mehr Leute verlassen. Die katholische Kirche, gerade so jüngere Leute, also das Religiöse wird immer weniger. Bei den Tarahumaras ist es so, dass ihre Religion sehr stark ihr Lebensalltag prägt, also dieser Animismus, der ist aber auch schon vermischt mit Katholizismus, weil da wurden sie auch schon so ein bisschen leicht missioniert und das ist oft so ein bisschen so eine Mischung und sie haben da sehr viel zu tun mit Riten, eben um die bösen Geister zu vertreiben, Prozessionen und vor allen Dingen Trinkfeste. Und das ist halt so ein fester Teil ihrer Religion. Das macht es echt schwierig, sie zu erreichen, weil sie da auch schlecht aussteigen können. Das ist aber leichter auch wieder in der Stadt als auf dem Dorf, wo dann die ganze Familie und Dorfgemeinschaft darauf besteht. Also ich würde mal grundsätzlich sagen, vielleicht auch im Vergleich zu Deutschland, man kann in Mexiko durchaus leichter über Gott reden, über den Glauben reden. Also Religion ist auf jeden Fall ein Thema, wobei unser erster Satz immer gleich ist, es geht uns nicht um Religion, sondern um eine persönliche Beziehung zu Jesus. Nur dieses persönliche, weil sie eher dieses Religiöse kennen. Man geht halt irgendwie in die Kirche, aber es ist nicht wirklich, dass man eine persönliche Beziehung zu Jesus hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Umfeld, in dem man relativ offen und einfach mit Menschen ins Gespräch kommt über den Glauben.
Ihr habt viel vor. Was sind so ein paar Gebetsanliegen in Stichworten für unsere Hörerinnen und Hörer, die euch vielleicht im Gebet begleiten möchten?
Ja, Gebetsanliegen, dass wir unseren Reisedienst in Deutschland noch gut abschließen können bis Ende Juli jetzt. Wir haben noch viele Termine. Da auch viel Weisheit für mich, das alles gut zu koordinieren. Auch, dass wir unsere Kinder nicht überfordern. Das ist auf jeden Fall ein Gebetsanliegen für unsere Kinder. Für unsere Kinder könnt ihr immer beten, eben auf diesem Weg zwischen den beiden Welten, das ist ja genannt. Wir leben in zwei verschiedenen Welten. Das ist für unsere Kinder nicht einfach, dass sie da auch ihren Weg finden, ihre Identität finden. Und auch jetzt, sie freuen sich bestimmt wieder sehr auf Mexiko. Der Wechsel von Deutschland nach Mexiko ist auch einfacher als umgekehrt. Sie freuen sich schon wieder sehr. Aber betet für unsere Kinder und betet ja für unseren Umzug. Da ist noch vieles nicht ganz klar, wie das werden soll. Und wie gesagt, wir brauchen dort noch ein Haus oder eine Wohnung, wo wir sein können. Und dieses neue Projekt mit den anderen Missionaren zusammen, Gemeindegründung, das ist uns echt ein Anliegen. Und betet gerne für unsere Arbeit. Wir könnten auch noch ein paar Spender gebrauchen. Wir brauchen jetzt ein bisschen mehr, weil wir dieses Schulgeld auch noch bezahlen müssen für unsere Kinder. Falls jemand da irgendwie Lust und Interesse hat, können wir da vielleicht auch noch irgendwie connecten.
Genau, da werden wir auf jeden Fall auf erfplus.de in der Rubrik Das Gespräch nochmal ein paar Informationen bereithalten.
Das wäre nett.
Vielen Dank für die Einblicke in euer Familienleben, in eure Aufgaben in Mexiko. Das deutsch-mexikanische Ehepaar Susi und Eleazar Tello Harbich ist angestellt bei der DMG. Mit ihren beiden Kindern arbeiten sie in Mexiko in verschiedenen sozialen Projekten, in Gemeindegründung und zwischendurch leben sie in Deutschland. Ich bin Sonja Kilian und freue mich, wenn Sie für die Familie Habich, Tello und deren Einsatz in Mexiko beten. Danke dafür.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.